sprechen wir über Abraham, von dem wir in der ersten Lesung gehört haben. Das Buch Genesis, die Geschichte der Urväter, wie sie auch genannt wird, findet in Abraham, der in der heutigen Lesung noch Abram heißt, genau wie seine Frau Sarah noch Sarai heißt. Sie werden erst später die neuen Namen bekommen. Er steht für den großen, erfolgreichen Aufbruch, den Gott mit den Menschen wagt. Denn die vorherigen Aufbrüche, sie sind irgendwie schief gegangen. Der Bund, den Segen, den Gott dem Menschen im Paradies zugesprochen hat, er wird durch den Verlust des Paradieses, von dem wir ja letzte Woche gehört haben, nicht zunichte gemacht, aber er wird zumindest stark eingeschränkt. Der zweite Segen, den Noah erfährt, auch der ist letztlich nicht von langer Dauer. Und heute hören wir von einem Neuanfang. Abraham hört das Wort des Herrn, hier steht der Gottesname Yahweh im hebräischen Original. Geh fort aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Abraham ist zur Zeit dieser Verheißung 75 Jahre alt und er hat schon einen Heimatwechsel hinter sich. Eigentlich stammt er mit seiner Familie aus Ur in Chaldäa, das ist in Mesopotamien im heutigen Irak anzusiedeln. Und von dort ist er etwa 1100 Kilometer gezogen nach Haran in Syrien, heute im Süden der Türkei gelegen. Und hier erfährt er zum zweiten Mal die Aufforderung, geh fort. Geh fort von dem, was dich an dein Land, an deine Verwandtschaft, an deine engste Familie bindet. Das Fortgehen wird mit drei Begriffen umschrieben. Geh fort aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, aus deinem Vaterhaus. Es ist ein dreifaches Loslösen, das hier von ihm gefordert wird, verlangt wird, das notwendig ist, damit Abraham seine eigene Berufung, seine eigene Identität entwickeln kann, die eben nicht geprägt ist durch nationale Herkunft, das Land, die auch nicht geprägt ist durch familiäre Traditionen, die Verwandtschaft und die sogar sich lösen muss von dem, was die Eltern ihm mitgeben, dem Vaterhaus. All diese drei Bindungen gehören natürlich zur Identität und sind wichtig, aber alle die können dann schwierig werden, wenn sie überhöht werden. Wenn aus dem Bewusstsein der Herkunft dann ein oft unreflektierter und tumber Nationalismus wird. Wenn aus der Identifikation mit der eigenen Familie und dem Stehen zur familiären Tradition plötzlich Hochmut wird gegenüber anderen und man ausgrenzt in wir und die da. Und schließlich auch die Prägung durch die Eltern. Spätestens seit Sigmund Freud wissen wir, dass nicht alles, was wir von unseren Eltern übernehmen, immer zum Leben führt und gut ist. Das heißt nicht, dass man alles ablehnen soll, aber den eigenen Standpunkt finden, das scheint hier der Auftrag an Abraham zu sein, den er sogar noch mit 75 Jahren erhält. Zugleich erhält er die große Ankündigung, den Segen, die Verheißung, ich werde dich zu einem großen Volk machen. Du sollst ein Segen sein und durch dich sollen alle Sippen der Erde Segen erlangen. Ein großes, ein ja allumfassendes Wort der Verheißung des Segens. Wir begegnen Abraham in einigen Wochen ein zweites Mal. In der Osternacht ist eine der alttestamentlichen Lesungen, die verhinderte Opferung oder die Bindung Isaaks. Da wird von Abraham verlangt, dass er all das, was er heute an Verheißung hört, aufgeben soll. Oder er glaubt, dass es von ihm verlangt wird. Und er soll den, der für ihn der Garant ist, dass sich diese Verheißung erfüllen kann, den eigenen Sohn, den glaubt er für seinen Glauben, wenn man so will, auch für eine Ideologie hergeben, opfern zu müssen. Er hört dann, rühr den Jungen nicht an, tu ihm kein Leid an. Es ist nicht im Sinne Gottes, dass du deinen Sohn hier hergibst, dass du ihn opferst, dass du ihn tötest. Es ist nicht im Sinne Gottes, dass Menschen getötet, geopfert werden, für keine Ideologie, für keine Politik, für keinen Standpunkt. Nichts ist so wichtig, dass Menschen dafür geopfert werden. Und der Ort, wo diese Erfahrung des Abraham mit Gott und seinem Sohn Isaak stattfindet, dieser Ort hat einen biblischen Namen, der uns in den letzten Tagen immer wieder begegnet. Es ist Moria. Moria im Biblischen identifiziert mit dem Tempelberg in Jerusalem. Moria, aber natürlich auch der Name eines Lagers auf Lesbos, von dem wir in den letzten Tagen viel lesen und hören, wo in einem heillos überfüllten Lager Menschen, Männer, Frauen, Kinder, Familien sich selbst überlassen werden, geopfert werden für eine Ideologie. Moria ist ein sprechender Name. Es heißt, Jahwe ist mein Lehrer. Gott lehrt. Was lehrt Gott auf diesem Berg Moria in der Bibel, aber auch in dem Lager Moria auf Lesbos? Was lehrt Gott? Ein Berg ist immer der Ort in der Bibel, wo man Gott besonders nahe ist, wo man etwas erkennen kann, wo man klarer sieht. Das ist die Erfahrung der Apostel auf dem Berg der Verklärung. Hier sehen sie, hier erfahren sie etwas, was für sie neu ist und was sie in ihrem Leben nicht mehr vergessen werden. Die Verklärung, die Begegnung mit Mose, mit Elia, die beide auch für einen Aufbruch, einen Neuanfang stehen. Mose für den Auszug aus Ägypten und die Gabe des Gesetzes, der Tora, und Elia für den Aufbruch durch die Prophetie, die immer wieder die Menschen daran erinnert, dass sie zu Gott gehören, dass Gott zu ihnen steht und dass sie sich neu orientieren sollen. Und die Jünger hören, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, auf ihn sollt ihr hören. Auf ihn hören. Und was ist das Erste, das sie dann hören? Wir lesen es im nächsten Vers. Jesus tritt zu ihnen, wo sie am Boden liegen, fasst sie an und sagt, steht auf, fürchtet euch nicht. Auf ihn sollt ihr hören, steht auf, fürchtet euch nicht. Gerade in diesen Tagen haben wir viel mit Furcht zu tun, mit Angst zu tun, die zum Teil begründet ist, die zu einem Großteil aber auch uns durch medial und sonstige Vermittlung einfach sehr überhöht begegnet, wo Furcht zu Angst wird, wo Angst zu Panik wird, da setzt oft das Denken aus. In dieser Situation hören wir: Steht auf, fürchtet euch nicht. Das heißt nicht, lasst alle Vorsichtsmaßnahmen fahren, und es heißt nicht, seid einfach unvorsichtig und lasst alle Vernunft weg. Aber es heißt auch, lasst die Furcht, lasst die Angst, lasst die Panik nicht über euch bestimmen. Und es heißt auch, steht auf, da, wo Menschen geopfert werden, wo Menschenrechte geopfert werden, und fürchtet euch nicht, das Richtige zu tun. Und die Argumentation, die wir heute ja immer hören, ist, wenn wir diesen paar hundert, paar tausend Kindern, Frauen, Familien helfen, dann wird es viel schlimmer werden. Fürchtet euch nicht, steht auf. Wir haben in Österreich, wir haben in Europa viele leerstehende Quartiere. In Griechenland haben wir Lager, die für 2.000, 3.000 Menschen ausgerichtet sind, wo 22.000, 24.000 im Moment irgendwie überleben. Ich habe heute in der Früh den erschütterten Bericht von Klaus Schwertner gelesen, dem Generaldirektor der österreichischen Caritas, Generalsekretär der Caritas, der gerade vor Ort ist. Ich kenne Klaus schon seit einigen Jahren. Ich habe ihn kennengelernt im Zuge der Krise, wo Tiefkirchenbesetzung 2012, wo ich ihn kennengelernt habe als einen, der zwischen allen Fronten versucht hat, für die, die da gerade vor Ort waren, Lösungen zu finden. Ohne Ideologie, ohne politische Beeinflussung, denn damals, ich war selbst im Auftrag des Kardinals dabei, um hier auch ein bisschen mit im Krisenmanagement zu arbeiten. Damals sind natürlich auch die Menschen, die in der Votivkirche Schutz gesucht haben, instrumentalisiert worden von beiden Seiten. Es war das erste Mal, wo eine kleine, von uns sehr lächerlich gefundene Truppe aufgetreten ist, die sich die Identitären nannten und die in dieser Votivkirche das erste Mal sich selbst dargestellt haben. Wir haben damals gedacht, naja, das sind ein paar etwas verwirrte Menschen. Und natürlich sind sie instrumentalisiert worden von scheinbaren Unterstützern, die es aber auch nicht interessiert hat, wie es den Menschen gegangen ist in der Kirche, wo es sehr kalt war, wo es kaum erträglich war. Und die gesagt haben, nein, ihr müsst bleiben, damit wir ein Zeichen setzen. Es geht nicht darum, ein Zeichen zu setzen, es geht darum, zu helfen. So habe ich den Klaus damals kennengelernt und so habe ich ihn in den Jahren danach immer wieder erlebt. Und auch jetzt, es geht nicht darum, was wird damit ausgedrückt, es geht darum, steht auf, fürchtet euch nicht, helft. Im Pfarrbrief ist übrigens ein Spendenkonto der Caritas angegeben, wo wir Hilfspakete für die Menschen in Griechenland finanzieren können. Vielleicht ist euch das auch möglich. Amen.